Vertreter von verschiedenen Indianermissionen. Das ist ein Pilot. Ne? Ihr seid unsere Versuchskaninchen. Aber ihr schafft das. Wir schaffen das zusammen. Das ist uns ganz wichtig. Ne? Das ist auch ein Signal. Wir suchen hier den Schulterschluss, wie wir hier vorne stehen, weil das Anliegen so wichtig ist. Weil wir das gemeinsam machen wollen. Und da gibt es noch Platz. Ne? Hier vorne gäbe es noch Platz. Und in der Mission gibt es noch Platz. Da ist noch viel zu tun. Ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam machen können heute. Wir stehen da auf gutem biblischen Boden, denn wir wollen euch einfach erzählen, was wir erleben. Ne? Das ist, glaube ich, die beste Art, zumindest die beste, die uns eingefallen ist, euch mitten mit hineinzunehmen in die Missionsarbeit mit und unter indigenen Völkern. Karl-Heinz Schmalenbach ist bei den Freunden mexikanischer Bibelschulen. Ich glaube, da ist noch ein I dazwischen.
Indianer Bibelzentren.
Bibelzentren. Ja, sehr gut. Wir haben alle ein bisschen komplizierte Namen. Aber Karl-Heinz, du hast uns eine Geschichte, ein Erlebnis mitgebracht, um uns mitten hineinzunehmen. Die wird wahrscheinlich in Mexiko spielen, gehe ich davon aus.
Ganz genau. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und Tropenmedizin. Ich war in meiner Familie 14 Jahre in Mexiko tätig und die meiste Zeit davon als Pioniermissionar. Wir haben vorhin gehört von den Indianervölkern in Brasilien. In Mexiko gibt es noch über 50 Indianergruppen, also auch mit Untergruppen, die jede ihre eigene Sprache und ihre eigene Kultur haben, etwa 10% der Bevölkerung. Nicht so in den Reservaten, wie wir es von Brasilien her kennen, sondern eigentlich frei, aber in abgelegenen Gebieten, vor allem in unzugänglichen Berggebieten. Und wir sind vor etwas über 30 Jahren in so ein Gebiet hineingegangen. Es hieß, es ist eine Gegend, die das Evangelium noch nie gehört hat, auch nicht hören will, verschlossen, ablehnend. Es hieß, sie sind so stark mit Krankheiten behaftet, dass sie also wie die Fliegen sterben. Man hat mir hinterher erzählt, am Tag mehrere Beerdigungen. Und wir haben damals den Eingang zu ihnen gefunden in dieser Kombination mit einem einheimischen Totonac-Indianer, das war der Stamm der Totonacs, und eben wir mit der Medizin. Wir mussten am Anfang sehr viele Hindernisse und Opposition überwinden, weil uns großes Misstrauen entgegenschlug. Aber die Leute hatten noch nie einen Weißen gesehen und hatten bisher auch noch keine westliche Medizin kennengelernt. Nur die Medizinmänner mit ihren Flüchen und so weiter. Gott hat es geschenkt, dass wir durch wunderbare Erlebnisse mit Heilungen von Schwerkranken das Vertrauen der Leute bekommen haben und dann auch auf diesem Boden mit dem Evangelium landen konnten. Wir haben eine Erweckung erlebt. Es gibt dort heute eine große Gemeinde, ein einheimisches Missionszentrum. Wir haben selbst Einheimische ausgebildet als Mitarbeiter, die jetzt weiter jüngere Leute ausbilden. Nachdem wir dort weggehen mussten, hat ein mexikanischer Arzt als Missionsarzt diese Arbeit übernommen. Der ist jetzt auch schon 17 Jahre dabei. Ein geborener Evangelist, kann man sagen. Und sie haben inzwischen immer weiter dieses Gebiet aufgeschlossen und immer mehr Leute erreicht mit dem Evangelium. Nicht nur Tochtergemeinden gegründet, es gibt auch schon Enkelgemeinden. Und wir sind nach unserer Rückkehr weiter in Kontakt mit dieser Arbeit. Wir fördern dieses Missionszentrum und auch eine einheimische Bibelschule von dem Kirchenverband, an dem wir uns angeschlossen haben. Und was für uns jetzt eine ganz tolle Beobachtung ist, dass jetzt die Mexikaner nicht nur warten, dass Missionare zu ihnen kommen, sondern selber den Ruf gehört haben und gesagt, wir wollen selbst Mission machen im eigenen Land, transkulturell in andere Stämme hinein, aber auch, wenn Gott uns ruft, weiter hinaus in die Welt und eventuell auch zu Indianern in Südamerika. Was unsere Aufgabe jetzt in erster Linie ist, ist, sie auszubilden als Missionare. Meine Frau hat extra dafür Missiologie studiert nach unserer Rückkehr, ihrer Medizin an den Nagel gehängt und sie bildet jetzt junge Missionare aus, auch in Mexiko selbst. Es bilden sich junge Teams, die weiter unterwegs sind zu den noch weißen Flecken auf der geistlichen Landkarte. Und wir können von hier aus die Arbeit fördern, weiter unterstützen. Und wenn junge Menschen bereit sind, hinzugehen, dann in Partnerschaft mit den einheimischen Christen, die jetzt selber unterwegs sind zu den Unerreichten in ihrem eigenen Land. So viel von mir.
Karl-Heinz, vielen Dank. Christian Burkhardt arbeitet mit seiner Familie in Brasilien, auch bei den Sinterlager, von denen wir schon gehört haben. Du gehörst zu unserer Mission, zur Deutschen Indianer Pioniermission. Erzähl uns was, was du erlebt hast.
Wir sind jetzt seit 12 Jahren draußen in Brasilien, aber unsere Geschichte mit Unerreichte beginnt eigentlich auf der anderen Seite des Planeten. Und zwar begann alles 2000 mit einem relativ unfreiwilligen Kurzzeiteinsatz mit der Liebenzeller Mission in Papua-Neuguinea. Also ich bin da so reingeschlittert und habe dort meine Frau kennengelernt, die sitzt dahinter. War also ein erfolgreicher Kurzzeiteinsatz. Und als wir wieder zurückkamen und uns befreundet haben, dann war für mich der Gedanke, naja, ich habe meine Zeit ja absolviert in der Mission. Gott kann zufrieden sein. Ich gebe brav meinen Zehnten und damit ist dieser Teil für mich abgeschlossen. Und es waren dann Monate, die mich echt bewegten, wo ich keinen Ruhe und Frieden im Herzen hatte. Und schließlich bin ich auf der Bibelschule gelandet. Und in dieser Zeit in Neuguinea war ein wirklich markantes Erlebnis, einfach zu erleben, in Dörfer zu kommen, wo Bibeln Mangelware sind. Leute, die Bibel lesen können, noch mehr Mangelware. Es gibt kein YouTube, wo man sich Prediger runterladen kann. Es gibt kein Amazon, wo man sich kurz mal ein christliches Buch oder eine DVD bestellen kann. Und wir sind dort als Kurzzeitler nach einem halben Jahr, es war ziemlich gut in Pidgin dann schon drin. Pidgin Englisch ist einfach. Und wir sind dann als Kurzzeitler einen Monat unterwegs gewesen, ich ein Kumpel noch. Und wir wurden von Dorf zu Dorf weitergereicht, dort im Hochland und im Seppi-Gebiet. Also es war faszinierend, wie die Leute wirklich gierig drauf waren, Gottes Wort zu hören. Endlich jemand, der kommt, der uns was erklärt. Und wir waren sicher nicht professionell, lediglich Jungschar erprobt. Aber das hat mich bewegt, dass Leute wirklich so einen Hunger danach haben. Wir sind also wirklich mit einer Mannschaft dann ins nächste Dorf eskortiert worden. Die haben uns dort übergeben. Dort konnte man dann wieder Bibelarbeiten machen, 1-2 Tage bleiben, ging dann wieder weiter ins nächste Dorf. Und das hat mich damals schon bewegt. Und während meiner Bibelschulzeit ist mir dann auch im Römerbrief, im 10. Kapitel, diese Verse, die sind mir so ans Herz gewachsen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden, heißt es dort. Und dann steht dort, wie aber sollen sie den anrufen, den sie nicht kennen? Wie aber sollen sie den kennen, von dem sie noch nie gehört haben? Wie aber sollen sie von ihm hören, wenn es niemand hat, der ihnen predigt? Und während der Bibelschulzeit haben wir ja immer wieder Missionsabende gehabt, wo sich verschiedene Organisationen vorstellen. Und mir ist es klar, Europa braucht Mission, Deutschland braucht Evangelisation. Aber es hat mich einfach nicht losgelassen zu sehen. Es hat hier Leute, die so satt sind, die eine Bibel von ihrer Konfirmation, Taufe oder Hochzeit im Schrank verstauben lassen, während es an anderen Flecken Leute gibt, die wirklich keinen Zugang besitzen. Wirklich nichts Geschriebenes, nichts zu hören, niemand, der ihnen predigt, keine Gemeinde, in der man mal vorbeischauen kann, geschweige denn von Gemeindeauswahl. Und so sind wir über einen kleinen Umweg mit Gemeindepraktikum in Brasilien gelandet. Im Nordwesten Brasiliens, Amazonasgebiet, schon bolivianische Grenze. Und Martin hat schon berichtet von der Sinterlarga. Wirklich Stämme, Stunden unterwegs auf Erdstraße, staubig oder Matschlöcher. Wald, manchmal braucht man die Motorsäge, um durchzukommen. Und dann kommt man in kleine Siedlungen mit 2-3 armselige Hütte. Es gibt keinen Strom, es gibt kein fließend Wasser. Es ist wirklich fast ein Leben wie in der Steinzeit teilweise. Handys sind mittlerweile angekommen allerdings. Allerdings kein Empfang, nichts außer was man so eben an Spiele drauf hat. Und dort einfach zu sehen, die Leute, ja, sterben, ohne wirklich von Jesus zu hören. Und ich besitze relativ von einer Seite einen großen Block ungläubige Verwandtschaft. Und dort ist schon so die Idee, naja, wenn du soziale Arbeit dort machst und dort hilfst, dann ist es ja gut, aber Evangelium, missionieren. Die Leute sind doch so zufrieden mit ihrem Glaube, die haben doch ihren Glaube, lass die doch in Ruhe. Und an einem Abend sind wir in der Siedlung, Und das ist ein älterer Indianer, der ist schon an die 70. Und er ist jemand, der noch die Zeit kennt, als es keine Weiße in der Region gab. Und ich sage ihm, du, also weißt, ich bin hier, aber meine eine Verwandtschaft sagt, das lohnt sich gar nicht, die sind doch glücklich, so wie sie waren. Du magst sie eigentlich unglücklich. Und er schaut mich an und dann sagt er, du magst jetzt Scherze mit mir, oder? Und dann sage ich, nein, es gibt wirklich Leute in Deutschland, die ihrer Überzeugung sind, ihr sollt einfach so bleiben, wie ihr wart. Ihr seid glücklich. Und dann schaut er mich an und sagt, die wissen gar nicht, wie wir gelebt haben. Wir waren wie Tiere im Wald. Bei uns ist ganz stark in der Region das Thema Blutrache. Also wenn man irgendwas sich geleistet hat, dann kommt das alles wie ein Bumerang zurück. Und wenn sie irgendjemand umbracht haben, einen Angriff gemacht haben, dann hat er erzählt, sind sie teilweise monatelang aus Angst im Wald gewesen. Also sie haben ihre Hütte verlassen, ihre Äcker verlassen und sind monatelang im Wald umherzogen, haben jeden Abend ihre Hängematte woanders aufgehängt, haben von Wurzeln und Beeren gelebt, was sie so im Wald gefunden haben. Und immer in der Angst vor der Vergeltung. Er sagte, ich konnte nie allein in der Wald und friedlich am Fluss fischen. Die Angst war immer dabei. Die Angst vor Feinde, die Angst vor Geister. Davor, dass ich ein Tabubrecher habe und sich das Ganze an mir rächt. Und er sagt, jetzt habe ich Jesus, jetzt bin ich frei. Ich kann in der Wald gehen und ich bin im Friede. Und das ist das, was mich auch draußen hält, einfach zu wissen, es braucht Leute, die predigen. Und es ist schön, jetzt Indianer an der Seite zu haben, die auch Jesus kennen. Und die auch wieder unterwegs sind, die das Anliegen auf dem Herzen, Unerreichte zu erreichen. Denn im Umkreis von uns gibt es immer noch Siedlungen, die wirklich Jesus kennenlernen müssen.
Jürgen Schmidt. Ach, danke, Christian, natürlich. Jürgen Schmidt, du bist beim Timotheusdienst. Das verrät erstmal nicht, in welchem Land du hauptsächlich... Wir sind gespannt, was du uns für eine Geschichte mitgebracht hast. Und verrätst uns noch, woher natürlich.
Genau. Mein Name ist Jürgen Schmidt. Ich habe zusammen mit meiner Familie von 1998 bis 2006 im peruanischen Amazonasgebiet gelebt und gearbeitet. Wir waren dort auf einer Missionsstation von Indi Camino tätig. Und mein Hauptarbeitsbereich war die Mitarbeit an der Bibelschule für Indianer, um dort Pastoren und Mitarbeiter für die indigenen Gemeinden auszubilden. Es war eine sehr spannende Geschichte. Wir hatten im Durchschnitt Schüler aus ungefähr 10 verschiedenen Ethnien im Unterrichtsraum in der Klasse. Und das hat den Unterricht besonders spannend gemacht, weil ja, die Gruppen einfach sehr unterschiedlich sind in ihrer kulturellen Prägung, auch in der Länge, wie sie bereits das Evangelium kennen. Seit 2001 begleite ich FEINAB als Berater. FEINAB ist der Dachverband der evangelischen Indianerkirchen des peruanischen Amazonastieflandes. Und zu FEINAB gehören im Moment 15 Vereinigungen von Indianerkirchen aus insgesamt 12 verschiedenen Ethnien mit ungefähr 200 angeschlossenen Ortsgemeinden. Seit 2009 bin ich jetzt Mitarbeiter des Timotheusdienst. Und ein Teil meiner Arbeit ist weiterhin die Begleitung von FEINAB. Dazu gehören auch Reisen nach Peru und das Schreiben von Lehrmaterial für Indianerpastoren. Heute geht es hier um dieses Thema Unerreicht. Und deswegen möchte ich kurz die Situation und die Entwicklung in Peru skizzieren. Es war so, Mitte der 1940er Jahre begannen die Wycliffe-Bibelübersetzer im peruanischen Urwald mit ihrer Arbeit. Und dadurch kamen die ersten Indigenen zum Glauben. Rund 10 Jahre später begann dann die Arbeit von Indi Camino dort, damals noch unter dem Namen Schweizer Indianermission. Und der erste Hauptschwerpunkt war eigentlich für die Stammesarbeit durch Stammesbissenare, aber eben auch die Bibelschularbeit, um Einheimische als Pastoren, Evangelisten und Gemeindeleiter auszubilden. Und das Ziel war von Anfang an Multiplikation. Und letztlich waren es die gläubig gewordenen Indianer, die ihre eigenen Landsleute mit dem Evangelium erreicht und Gemeinden gegründet haben. Im Moment ist die Situation in Peru so, dass es von den ungefähr 55 Ethnien im peruanischen Urwald 20 Gruppen gibt, die relativ gut mit dem Evangelium erreicht sind. Weitere 20 Gruppen sind noch wenig erreicht und die restlichen ungefähr 15 Gruppen sind völlig unerreicht und leben teilweise noch völlig isoliert dort im Urwald. Das bedeutet, dass es auch im peruanischen Urwald noch jede Menge Arbeit für Missionare gibt. Die Missionsarbeit dort gestaltet sich heute sehr vielschichtig. Das betrifft einerseits die Schwerpunkte der Arbeit, aber auch die Mitbeteiligten. So haben wir es heute nicht nur mit Missionaren aus dem Ausland zu tun. Wir haben auch peruanische nicht-indigene Missionare und wir haben auch viele indianische Missionare. Im Jahr 2003 wurde MINAP gegründet. MINAP ist ein spezielles Missionswerk für indianische Missionare, mit dem inzwischen auch mehrere meiner ehemaligen Bibelschüler tätig sind, teilweise in Peru, teilweise auch in Brasilien. Und bereits zu Beginn meines Dienstes lernte ich mehrere Indianerpastoren kennen, die missionarisch sehr aktiv waren. Aktiv nicht nur in ihrer eigenen Stammesgruppe, sondern sie gingen sehr bewusst zu anderen Stämmen, die kaum etwas vom Evangelium gehört hatten. Und sie haben das gemacht aus eigenem Antrieb, weil Gott sie in Bewegung gesetzt hat, obwohl sie von ihren eigenen Gemeinden kaum oder so gut wie gar nicht unterstützt wurden. Und das hat mich sehr beeindruckt, etwa ihre Hingabe, ihr Wunsch, dass auch andere das Evangelium hören. Wie bereits gesagt, gibt es in Peru etwa 15 Gruppen, die in Isolation leben, die noch völlig unerreicht sind. Und eine Kontaktaufnahme mit diesen Gruppen ist ausländischen Missionaren nicht erlaubt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, sie zu erreichen, sind indigene Missionare. Und ich denke, sie sind dazu wirklich bestens geeignet. Sie haben das nötige Know-how auch, um auch wirklich im tiefsten Urwald leben und überleben zu können. Sie selber sind kulturell viel näher dran als wir als Ausländer. Als Indigene fallen sie nicht auf und sie haben relativ freie Zugangsmöglichkeiten. Und oft sprechen sie auch ähnliche Sprachen, was von Anfang an eine gewisse Kommunikation ermöglicht. Ich denke da zum Beispiel an Nestor, ein Shipibo-Indianer, der seit ein paar Jahren in Brasilien als Missionar tätig ist, unter einer Gruppe, die zu einer ähnlichen Sprachfamilie gehört wie seine eigene Sprache. Oder ein ganz spezieller Fall ist der von Walter. Walter war früher auch im Vorstand von FINAP und seit über 20 Jahren ist es ihm ein Anliegen, eine in Isolation lebende Gruppe dort im Urwald, die als Halbnomaden lebt, die so in einem relativ großen Grenzgebiet zwischen Peru und Brasilien ihre Kreise zieht, diese Gruppe zu erreichen. Das ist eine sehr aggressive Gruppe, die haben in der Vergangenheit sehr viele negative Erfahrungen mit Außenstehenden gemacht. Und Walter weiß, dass ihn die Kontaktaufnahme mit dieser Gruppe das Leben kosten kann. Er hat es zum Ausdruck gebracht und auch gesagt, dass er bereit ist, diesen Preis zu zahlen, wenn das nötig ist. Und seit rund 20 Jahren sind die da dran und versuchen, einen Kontakt aufzunehmen. Vorletztes Jahr bei einer Begegnung mit dieser Gruppe wurde einer von Walters Mitarbeitern durch einen Pfeil verletzt. Das hält ihn aber nicht ab, trotzdem weiterzumachen. Und seit letztem Jahr bestehen nun erste Kontakte zu dieser Gruppe. Und wir hoffen, dass das Vertrauen wächst und sich ein Zugang für das Evangelium öffnet. Und das möchte ich auch euch weitergeben als Gebetsanliegen. Bitte betet für Walter, betet für dieses Team und betet für diese Gruppe, dass er wirklich Vertrauen entsteht und sie einfach sich öffnen für das Evangelium. Unsere Hauptaufgabe als ausländische Missionare in Peru ist heute nicht mehr die Pioniermission, sondern vor allem die Ausbildung, die Unterstützung und auch die Ermutigung der einheimischen Missionare zur Stärkung der bestehenden Gemeinden und damit sie die noch wenig und unerreichten Gruppen mit der besten Botschaft aller Zeiten erreichen können. Und ich denke, wir brauchen einander als Team. Ausländische Missionare, peruanische Missionare, indigene Missionare. Und gemeinsam, denke ich, ja, wird einfach auch dieses Ziel erreicht werden, dass auch diese letzten Gruppen dort im Urwald von Jesus hören. Ich selber habe eigentlich nie gedacht, in die Mission zu gehen. Und am wenigsten eigentlich in die Indianermission nach Südamerika. Und so möchte ich einfach auch euch Mut machen, ich weiß nicht, die ihr hier drin sitzt, wie ihr denkt über dieses Thema, aber möchte euch Mut machen. Prüft diese Frage, ob Gott euch berufen hat in die Mission. Sei es nach Peru oder irgendwo anders oder Südamerika. Es gibt viele unerreichte Gruppen. Es gibt viel Not und viel Bedarf in dieser Welt. Aber prüft es für euch. Für mich persönlich war es eine unheimliche Bereicherung meines Lebens, ein Privileg. Und ich möchte euch einfach Mut machen, Gott diese Fragen zu stellen. Und er wird euch, wenn ihr ehrlich fragt, wirklich an den richtigen Platz führen. Danke.
Vielen Dank, Jürgen. Du hast schon ein Stichwort genannt, das auch zu Lydias Geschichte passt. Lydia Ettringer ist Paraguayerin und Missionarin bei der DEPM in Paraguay. Und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ich finde es so eine geniale Geschichte, was du uns zu erzählen hast, wie ihr Unterstützung bekommen habt aus einer völlig unerwarteten Richtung.
Ja, ich bin in Paraguay geboren. Mit 26 Jahren, Gott ruft mich bei den Indigenen. Und ich danke Gott, das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ich hier bin. Das ist Gottes Sache. Gott ist ein Gott der Wunder. Und ich kann nur in mein Leben, und ich möchte euch ein bisschen nur von meinem Leben, ich kann Geschichte erzählen, euch, was Gott tut. Zuerst habe ich den Indigenen, ich bin vom Beruf Lehrerin. Ich bin verheiratet mit einem deutschen Mann, der ist hier. Da werde ich ein Plural sprechen, wir. Wir haben 4 Kinder. Unsere Kinder sind alle in Paraguay. Mit 26 Jahren alt, als Lehrerin, ruft mich Gott bei den Indigenen in der Schule zur Arbeit. Habe ich gedacht, ein Jahr. Und dann weg. In diese ein Jahr, nach 3 Monaten, so wie du mich hörst, sagt Gott zu mir, Lydia, ich will, dass du unter diesen Menschen mir dienen. Hat zweimal, und ich habe auch zweimal gesagt, Herr, ich bin nicht gut dafür. Das dritte Mal hat wieder gesagt, Lydia, ich will dir unter diesen Menschen. Dann habe ich ja gesagt. Danach habe ich keine Liebe zu diesen Menschen. Und ich sollte ihnen von der Liebe Gottes reden, erzählen. Da habe ich selber gemerkt, Herr, schenkst du mir Liebe zu diesen Menschen? Die waren ganz anders. Und ich habe auch gemerkt, dass die Liebe von Gott sie brauchen. Aber ich habe selber nicht. Und was ich nicht habe, ich kann nicht ihnen geben. Und ich danke Gott, diese Liebe ist noch bis heute da, nach 35 Jahren. Und ich danke Gott, dass diese Menschen, die sind wirklich aus dem Glauben gekommen. Die haben schon vieles von ihnen gesagt. Und ich wollte ihnen auch nur ein bisschen erzählen. Wir sind unter den Aceh-Indianern in Paraguay. Die sind nur 6 Siedlungen. Und diese Menschen, diese Indigenen, die leben wirklich in einer fürchterlichen Angst. Von außen sie so freundlich aus. Die sind so fröhlich. Aber wirklich in ihrem Innerlicht ist eine riesige Angst. Ohne Gott, ohne Jesus ist unser Leben wirklich nichts. Und das sehen wir bei ihnen. Die haben eine Spiele, sagen sie. Die nehmen einen Mann, der vielleicht hat 10 Kinder, 8 Kinder, 5 Kinder, ich weiß nicht wie viel. Und alle Männer holen sie Stock in der Hand und es wird der Mann geschlagen in den Kopf. Als Spaß. Und die töten diesen Mann. Und es wird beerdigt. Und so wie Sie gehört haben schon, wird die Kinder, der Mann gesagt hat, der will ich da mitgehen, der will. Die Kinder, die alles gesagt würde, der mitgehen, die sollen lebendig begraben. Das tut weh. Aber die haben selber gesagt, als sie Jesus in ihr Herz gehabt hat, wir waren verführt von Geistern. Wir haben nie gehört, die Mutter, die Kinder, die schreien, lass ihn los, mach nicht mehr. Die haben weitergemacht, bis die tot war. Und heute, Jesus in ihr Herzen, Gott rufen, die erleben und die sagen, das wollten wir auch nicht mehr als Geschichte erzählen. Wir schämen uns. Wir haben so viele weiße Kinder gelassen, Mutter, die keine Versorgung hat. Bei den Indigenen ist, wenn ein Mann nicht mehr da ist, ist die Frau wirklich eine Schande. Der hat nicht mehr zum Versorgen, der hat nicht mehr zum Essen. Da gibt's nichts mehr für ihn, für sie. Und Gott, danken wir, dass Missionare zu uns gekommen sind. Weiße Leute, die haben uns von der Liebe Gottes. Und wir haben jetzt das gelassen. Aber so wie wir gehört haben, die kommen Leute von außen und die sagen, komm, die sollen die Kinder lernen. Das wollten wir nicht mehr. Das ist Gott gegenüber Schande. Das ist eine Last für uns. Diese Schmerzen, die wir haben noch. Und die sind noch Leute, die im Wald gelebt haben. Und wir danken Gott, dass heute noch diese Menschen sind zum Glauben. Die halten sich zu Gott, weil die finden Frieden, die finden Freude, die man nie kaufen kann. Liebe zu den Nächsten, Vergebung, was wir gehört haben auch. Weil die haben auch Feindschaft gehabt. Und da erleben sie. Und wir danken Gott. Gott ist ein Gott, der heute noch, jetzt, hier, ein Wirken ist. Ihr seht, ich bin schon alt. Entschuldigung. Also meine Kräfte gehen langsam zurück, sage ich. Wir haben Gott gesagt, Herr, sendest du die unsere Nachfolger. Weil wir wissen, die brauchen noch Unterstützung, die brauchen noch Hilfe, die brauchen noch Führung. Leitung, die von Gott berufenen Menschen, seine Botschaft ihnen deutlich zu machen, erklären, wo sie Frage haben, wo sie nicht mehr wissen. Und auf einmal kamen junge Leute wie sie aus Paraguay. Wir haben gedacht, da kommen Missionare aus Deutschland. Aber Gott ist ein Gott, der hat seinen Weg, seinen Plan und er macht. Drei junge Leute haben sie vor 4-5 Jahren angefangen, Gemeinde in die Indigenen zu besuchen, mit ihrem Beruf in eurem Alter. Die haben mit ihrer Gemeinde hingegangen und die haben gesagt, wir wollten die frohe Botschaft denen bringen. Die haben Kinderstunde gemacht, die haben Jugendstunde, die haben den Gottesdienst gepredigt, als Frau auch. Und heute, wissen Sie, was Gott macht, sind 50 Jugendliche. Die gehen in verschiedene Siedlungen. Die waren nur unter den Aceh-Indigenen. Heute sind bei den Guarani-Indianern und auch bei den Paita-Butena. Gott macht seine Sache. Warum erzähle ich euch? Gott will, dass du auch ein Teil von diesen 50, vielleicht bist du die 51, 52, weiß ich nicht. Gott ruft Menschen, die will Menschen gerettet werden. Gott will Menschen in seine Herrlichkeit nehmen. Die Gebetsanliege von dieser Gruppe ist, die gehen Wochenende. Die sind von Montag bis Freitag in ihrer Berufsausbildung. Die verdienen ihr eigenes Geld. Und in der Gemeinde sagen sie, wir machen jetzt Einsätze in der Siedlung Kuetubu. Und dann die Gemeinde unterstützt ihnen mit allem, was sie brauchen. Gott macht seine Sache. Und du bist nicht umsonst hier. ich weiß nicht, was hat für dich Gott heute. Aber nimm an, was er für dich hat. Bitte bete für diese jungen Leute. Wir sehen unsere Nachfolger auf eine Art und Weise, wie Gott macht. Die bieten um Weisheit in die Verkündigung von Gottes Wort, dass Gottes Wort richtig ans Ziel ankommen und das tut, was Gott will in das Leben von diesen Menschen. Bis hierhin.
Lydia, vielen Dank. Birgit Krohler von Indicamino, auch du hast uns noch eine Geschichte mitgebracht.
Ja, der Jürgen Schmidt hat ja schon ein bisschen erzählt von unserer Mission, von Indicamino. Ich selber, ich war jetzt nicht zur Mitarbeit in Südamerika, sondern arbeite in der Geschäftsstelle in Trossingen mit. Und darum ist mein Beitrag zu diesem Thema ein Erlebnis von einem von unserer Missionare, das ich gern an euch weitergeben will. Dieser Missionar, der hat als Bibelschullehrer in Peru gearbeitet, wo dann circa für 3 bis 4 Monate die Indianer auf die Missionsstation kommen, um am Bibelkurs teilzunehmen. Einer dieser Missionare hatte Kontakt zu der Volksgruppe der Yora, die auch in Peru leben. Und diese Volksgruppe, die hat nur circa 300 Mitglieder. Die letzten von ihnen, die wurden vor circa 20 Jahren sesshaft. Lang haben sie ihr Gebiet verteidigt und jeden getötet oder ausgeraubt, der in ihr Gebiet eingedrungen ist oder ihnen zu nahe gekommen ist. Und bis dahin gab es eigentlich noch keine christliche Gemeinde. Dieser Bibelschüler, der den Kontakt hatte, der hatte nun den Eindruck, dass jemand zu dieser Volksgruppe gehen sollte, um ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und wir haben schon gehört, dass man nicht ohne Einladung in so ein Indianergebiet gehen kann. Und darum kam wohl durch die Vermittlung von diesem Bibelschüler die Einladung für unseren Missionar zustande, dort bei den Yora eine Bibelwoche zu halten. Also wurden die Reisevorbereitungen getroffen. Das Wasserflugzeug einer befreundeten Mission brachte unseren Missionar in das abgelegene Stammesgebiet. Als das Flugzeug zur Landung ansetzte, war, wie meistens, waren die Dorfbewohner neugierig am Flussufer versammelt und warteten gespannt, was jetzt passieren würde. Die Gesichter waren grimmig, haben grimmig ausgesehen und waren auch richtig finster. Der Pilot hat beim Aussteigen dann zu dem Missionar gesagt, soll ich dich nicht lieber gleich wieder mitnehmen? Aber der Missionar wollte diesen Menschen ja das Wort Gottes bringen. Und so hat er sich vom Pilot verabschiedet, der dann wieder zurückgeflogen ist. Nach einiger Zeit wurde der Missionar zum Essen eingeladen und hat dann überlegt, soll ich das annehmen oder nicht? Und hat dann doch zögernd zugestimmt und die Einladung angenommen. Vor dem Essen hat er noch gebetet, Herr Jesus, wenn das jetzt meine letzte Mahlzeit war, dann bin ich bei dir. Aber während dem Essen hat er plötzlich gemerkt, dass die Stimmung irgendwie freundlicher wurde. Und später hat er erfahren, weil er das Essen angenommen hat, hat ihm das den Weg zu den Herzen der Menschen eröffnet. Am Abend fand dann die erste Veranstaltung statt und der Häuptling hat dann angeordnet, dass alle Dorfbewohner zu dieser Veranstaltung und auch zu den anderen Treffen, die noch stattfinden sollten, kommen mussten. Unser Missionar merkte, dass die Leute sehr intensiv zuhörten und hat gesagt, dass er das noch nie erlebt hat, dass die Menschen so ein Verlangen nach Gottes Wort haben. Am Ende vom Besuch bat dann der Häuptling ihn, öfter zu kommen und ja, sie im Wort Gottes zu unterrichten. Er sagte, ich wusste schon immer, dass unser Leben nicht in Ordnung ist, aber niemand hat mir die Wahrheit gesagt. Und ich will jetzt als Beispiel für meinen Stamm vorangehen und mein Leben Jesus übergeben, dass er mich verändern kann. Und mit diesen Worten hat er dann öffentlich seine Sünden bekannt und hat dann sein Leben Jesus übergeben. Das war der Anfang. Die Hinreise von dem Missionar, die hat 2 Stunden etwa mit dem Wasserflugzeug gedauert. Für die Rückreise auf dem Wasser war er circa 55 Stunden unterwegs. Aber das Schöne war, dass nun auch aus dem Stamm der Jora Menschen Jesus kennen und ihm nachfolgen. Und dann hat sich aller Einsatz gelohnt. Ja, soweit das Erlebnis. Manche Menschen oder manche Leute meinen ja, dass Mission in Südamerika unter den Indianern vorüber ist. Wir, die wir dort Einblick haben, möchten einfach sagen, das stimmt nicht. Wir brauchen auch heute noch Missionare, die die Einheimischen in ihrem Tun unterstützen. Und da möchte ich euch Mut machen, auch zu überlegen, wo euer Platz sein könnte.
Birgit, vielen Dank. Super, ihr habt ganz viel Einblick gegeben, persönlich in eigene Berufungsgeschichte und in das, was Gott tut. Gott schreibt wirklich noch Geschichte. Das ist nichts, was mit der Bibel endet. Ich möchte noch beten nach dieser Runde. Herr, hab du Dank für das, was du tust unter Indianern in Südamerika. Danke für deine Gnade, dass Leute nicht verloren gehen müssen, sondern zu dir finden können. Danke, dass du gefallen daran hast, uns mitzugebrauchen, mit da einzusetzen. Du bedarfst unsere Hilfe nicht, aber es gefällt dir, dass Menschen hier mit einbezogen sind in den Bau deines Reiches. Und ich bitte dich, Herr, dass du dir die Leute berufst, die du gebrauchen möchtest und dass du es klar sagst, so wie das dreimalige Rufen, von dem die Lydia erzählt hat, dass du es uns klar machst, wo willst du uns haben? Es gibt so viele Leute auf dieser Erde, die dich noch nicht kennen, die es noch nicht verstanden haben. Und ich bitte dich um Mut für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass wir dich ganz offen fragen können, Gott, wo willst du mich haben? Was willst du mit meinem Leben anfangen, dass es ein sinnvolles Leben ist, das dir Ehre macht, das dir gefällt und so, dass ich am richtigen Platz bin. Amen. Ein ganz kleiner Ausblick. Wenn ihr jetzt sagt, oh, da möchte ich mehr drüber hören oder das lässt mich nicht mehr so richtig los oder vielleicht kann ich da mitmachen in irgendeiner Form. Wir haben eine ganze Insel mit unseren Ständen, wir sind alle beieinander, so ab Stand Nummer 33 bis 35, glaube ich. Da könnt ihr uns finden, da können wir gerne noch ins Gespräch kommen. Alle, die ihr hier vorne seht, sind da im Laufe des Tages auch nochmal zu sprechen und zu erleben. Oder ganz kurz natürlich im Anschluss an diese Veranstaltung. Und wir sind gerade dabei, eine Homepage aufzusetzen, die wir gemeinsam befüttern mit Informationen über diese unerreichten Völker. Da könnt ihr also über unsere jeweiligen Homepages derzeit drauf zugreifen und dann, wenn die dann vollends fertig ist, dann werden wir die auch nochmal gezielt bewerben. Aber da könnt ihr schon mal gucken, da gibt es Zahlen, da gibt es Fakten und hoffentlich auch bald diese zeugnishaften Geschichten. Und damit setzen wir uns wieder und Martin, du bist wieder dran.
Vielen Dank euch. Ihr wart super in der Zeit, wir haben noch 7 Minuten und ich habe ganz bewusst noch extra was vorbereitet für die Verlängerung, weil jetzt haben wir viel gehört und die Frage ist, was macht es mit dir, wenn du hörst, wie Menschen sterben, keine Hoffnung haben? Das Schöne ist, ihr habt schon miterlebt, wie, und die Zeugnisse haben berichtet, wo das Evangelium angekommen ist. Weißt du, was das Schönste eigentlich ist für einen Christen? Das Erste, wenn er selber Jesus in sein Leben bekommt. Und das Zweite, wenn er jemand anders zu Jesus führen darf, dabei sein darf, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, und dazu möchte Gott uns gebrauchen, dich gebrauchen. Hast du schon mal jemand zu Jesus geführt? Ich habe 7 Kinder, 5 eigene, 2 haben wir adoptiert aus Brasilien und für mich war das immer Wahnsinn, bei der Geburt dabei zu sein. Ja, aber das haut dich als Vater schier um, die Frau leidet, aber du bist dabei, die hat sich um. Und weißt du, aber es ist genauso schön, mindestens, wenn du dabei bist, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Wir waren 10 Jahre bei den Sinterlager, die Burkhardts machen weiter, ja, und nochmal eine Familie. Und in 10 Jahren hat einer gesagt, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Der ist momentan wieder weg. Aber als er zu Jesus gekommen ist, da sage ich, jetzt fühle ich mich so froh. Er hat in der nächsten Nacht geträumt, dass der Teufel zu ihm gesagt hat, warum bist du von mir weggegangen? Wenn du nicht zurückkommst, dann bringe ich dich um. Und er ist dann ganz kurz darauf im Motorrad gestürzt. Das ist so eine Anfechtung. Weißt du, er hat nicht eine Gemeinde oder eine Jumiko, wo er hin kann, wo er wieder gefüttert wird, wo er motiviert wird. Die stehen so oft allein. Die ganze Korruption, das ist ein Reservat mit illegalem Diamantenabbau, mit Alkoholproblemen, mit Riesenproblemen. Und die sind sehr allein. Ich war jetzt bei dieser Reise, wo ich vorher erzählt habe, mit beim Indianertreffen oben am Rio Tapoá, am Amazonasgebiet. Das ist ein Zweigfluss vom Amazonas. Ich war rein mit dem Boot 800 Kilometer unterwegs. Und wisst ihr, ich habe mich gefreut, dass auch dahin schon das Evangelium gekommen ist. Aber das sind so die Ersten, die jetzt zum Glauben gekommen sind. Die mir gesagt haben, vor 4 Monaten, da kam ich raus aus den Drogen, aus diesen finsteren Bindungen. Und ihnen war das wichtig, was der Christian gesagt hatte, wie sollen sie hören um uns herum, die noch so in einer unbeschreiblichen Elend und Finsternis drin sind. Mit Missionare aus unserer Gründergeneration, Hild und Reinhard Radleff, sind gerade mit 80 Jahren nochmal in Pirajuí bei den Indigenen und sie hat mir gestern zu Yumiko eine WhatsApp geschickt und gesagt, Martin, junge Leute dort, Kinder, ohne Hoffnung, nach 40 Jahren Missionsarbeit, immer noch total unerreicht. Ich freue mich, dass ihr Kinder da seid. Ja? Ihr habt schon von Jesus gehört, oder? Ja, herzlichen Glückwunsch. Versteht ihr? Dort sind Leute, die haben es noch nie gehört und haben nicht mal eine Möglichkeit, eine Kinderstunde zu gehen. Und vielleicht wirst du mal Kindermissionar. Wir brauchen Kindermissionare, die mit Teenies arbeiten. Bei den Indianern sind die meisten sehr jung. Und uns sagen in den Arbeiten, die Alten, die zum Glauben gekommen sind, wir machen uns heute Sorgen um unsere Teenies. Die bekommen Handys, die haben Fernseher mit Stromgeneratoren betrieben, aber die haben keine Hoffnung. Und dann gibt es eben auch die ganz Unerreichten. Und es braucht Leute, die sie begleiten. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von dem Daniel von den Manginieri, der bei uns in Porto Velho beim Bibelkurs war. Und als ich auf Besuch war auf der Station, ich mache morgenstille Zeit, plötzlich sitzt er neben mir, bin gerade erschrocken. Also Indianer können schleichen, Leute. Und ich sage, was willst denn du? Und er sagt, darf ich dich was fragen? Und sagt er, ich bin einer der wenigen in meinem Volk, die zu Jesus gefunden haben. Aber es gibt noch so viele, die so ein kaputtes Leben haben, die im Alkohol drin sind. Habt ihr nicht einen Missionar, der mit mir dahin geht und das Evangelium weitergibt? Und wisst ihr, ich habe fast geheult. Wir haben keinen. Versteht ihr? Vor 30, 40 Jahren sind diese Missionen entstanden, wo nach Mexiko gegangen sind, nach Peru, nach Bolivien, die DIPM 62. Und wisst ihr, da waren die Gründer, die waren draußen, die haben gesagt, solange wir hier sitzen, sterben Menschen ohne Jesus. Wer ist bereit, ein Stück Wohlstand aufzugeben, sich senden zu lassen und zu gehen? Und für mich war dann die Berufung, dass die Missionarin, die Hilde Radliff, gesagt hat, das Geld ist da und die Leute fehlen. Und deshalb möchte ich euch heute auffordern. Leute, wir sind schon grau hier, hallo. Ihr seid dran. Es braucht euch, ich sage das, stellvertretend für diese Unerreichten, die mehr verloren sind und kaputt sind, als du denkst. Komm herüber und hilf uns. Wir brauchen dringend Beter, weil die finsteren Mächte, die sind so stark, aber das Gebet ist eine Macht, wo Türen öffnet. Bete mit. Nimm dir die Zeit. Du kannst heute über WhatsApp oder du kannst heute online Anliegen bekommen. Bete für Unerreichte. Fang an, in deinem Umfeld von Menschen zu beten, die es nicht kennen. Damit bringst du schon die Gegenwart Gottes. Bete mit, dass Gott die Türen öffnet zu den Unerreichten. Wir haben momentan zumindest in Brasilien von der Regierung nochmal eine ganz große Offenheit. Wir können sofort anfangen. Verstehst du? Wir haben vor 20 Jahren die letzte Arbeit begonnen. Und ich glaube, es ist Zeit, wenn noch über Hunderte von Indianern, Hunderttausende noch nichts gehört haben, dass wir losgehen. Versteht ihr? Worauf noch warten? Warum nicht starten? Machst du mit? Oder sagst du, die reden so schön da vorne, da läuft ja schon was, das reicht ja. Weißt du, Gott wird die Leute erreichen. Auch ohne dich und mich. Aber ich möchte dabei sein. Das Schöne ist, dabei zu sein. Und deshalb lade ich dich ein. Wir haben noch so schöne Kalender von den Indigenen. Die kriegst du geschenkt. Dann hast du eine Erinnerung in deiner Bude, immer wieder dafür zu beten. Und wenn es nur einmal im Monat ist, wenn du das Blatt änderst, wenn du merkst, dass der Monat rum ist, ne? Dann bete, nimm das mit. Wir haben diese Berichte. Wenn du das möchtest, komm zu uns. Du bekommst ihn zugeschickt online. Diese aktuelle Situation, geh zu den anderen Missionen, die schicken dir Informationen zu. Und wir haben ganz neu nochmal aufgelegt das Buch Der Geist des Regenwaldes. Das ist ein Zeugnis eines Ex-Schamanen von den Yanomami. Und er berichtet, wie grausam es ist, unerreicht zu sein. Das ist ein schönes Buch. Vielleicht, wenn du sensibel bist, lies es bitte nicht abends. Vielleicht schläfst du nicht. Aber das Schöne ist, er hat Jesus kennengelernt. Und für mich hat das Buch so einen Wert, weil ich 2008 beim großen Gemeindetreffen in Manaus, im Amazonas, von der gleichen Volksgruppe auch einen Ex-Schamanen getroffen habe. Ich habe ihn gefragt, wie hast du Jesus kennengelernt? Und er sagt, willst du die lange Geschichte hören? Dann höre ich gar nicht mehr auf. Und zwar schon abends 10 Uhr. Ich sagte, erzähl mal die kurze. Und die ging schon lange. Und das ist genau das, was er beschreibt. Die Geister lassen uns nicht schlafen. Aber Jesus rettet und er befreit. Nochmal, du bist eingeladen. Jesus sagt dir, ich will dich gebrauchen als mein Werkzeug, damit Menschen frei werden. Ich möchte dich dabei sein lassen bei einer Wiedergeburt, die geschieht durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Ich möchte dich gebrauchen als ein Mitarbeiter. Du kannst es nicht, aber ich in dir kann.